Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. In nicht einmal 4 Wochen öffnet die Buchmesse ihre Tore. Gastland in diesem Jahr ist Spanien und deswegen werfen wir schon einmal einen Blick auf Neuerscheinungen spanischer Literatur in deutscher Übersetzung. 2 Bücher stellen wir in dieser Sendung vor. Und dann noch einen Band mit Übersetzungen aus dem Chinesischen. 60 Gedichte, die sich, passend zur Jahreszeit, mit Erwartung und Melancholie beschäftigen. Melancholisch möchte man auch werden beim ersten Satz des neuen Romans von Antonio Muñoz Molina. Ich verrate ihn nicht, Sie hören ihn gleich. Muñoz Molina leitete eine Zeit lang das Instituto Cervantes in New York, weshalb die amerikanische Metropole auch häufig in seinem Werk vorkommt. Ebenso wie Lissabon. Zwischen diesen beiden Städten spielt auch sein jetzt auf Deutsch erschienener Roman Tage ohne Cecilia. Dirk Fuhrig stellt ihn vor.
Ich habe mich in dieser Stadt niedergelassen, um dort auf das Ende der Welt zu warten.
Ein niederschmetternder Satz. Antonio Muñoz Molina weiß um die Kraft eines starken Romananfangs. Und so geht es weiter.
In Sibirien herrschen derzeit Temperaturen von 40 Grad Celsius. In Schweden zerstört das von ungewöhnlicher Hitze begünstigte Feuer ganze Wälder noch jenseits des nördlichen Polarkreises. Seit Monaten brennen in Kalifornien hunderttausende Hektar Wald. Die Brände bekommen eigene Namen, wie die Hurricanes der Karibik.
Als hätte der Roman die Wetterrekorde dieses Jahres vorhergesehen. Dabei wurde das Buch bereits 2019 im spanischen Original veröffentlicht. Antonio Muñoz Molina ist ein Schriftsteller, der globale und gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift und mitunter vorausnimmt. Er tritt dabei nie mit dem Gestus eines Warners auf, sondern erzählt konsequent aus der persönlichen, radikal subjektiven Wahrnehmung seiner Protagonisten. Das war in seinem skizzenhaft tagebuchartigen Text »Gehen allein unter Menschen so«, dem feinsinnigen Lob des Flanierens durch ein hypermodernes Madrid der Gegenwart. Und das zeigt er in diesem neuen Roman, der vor allem im Kopf des Erzählers, aber auch in der Altstadt von Lissabon angesiedelt ist.
Von jetzt an haben wir keine großen Ausgaben mehr. Der unablässigen Beeinträchtigung, die das Leben in New York darstellt, sind wir entronnen.
Der Ich-Erzähler hofft in Portugal auf ein beschauliches, von der schnellen Aktualität der Nachrichten befreites und ausschließlich der Lektüre gewidmetes Leben als Frührentner. Ein Euphemismus dafür, dass er von seinem langjährigen amerikanischen Arbeitgeber Rüde entlassen wurde. Seine erfolgreiche Frau experimentiert an den Nervenbahnen von Ratten und reist ständig durch die Welt von einem Hirnforscherkongress zum nächsten.
Cecilias Labor verfügt über Mittel vom Pentagon zur Erforschung von Möglichkeiten, schlimme Erinnerungen bei Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung zu unterdrücken.
Cecilia ist die aktive, deutlich jüngere Hälfte dieses sehr ungleichen Paars, stets abwesend und herbeigesehen vom Erzähler. Der alternde Mann verschanzt sich in der günstig gekauften Wohnung mit der Hündin Luria, deren ungeheure Sensibilität für Geräusche und Gerüche er bewundert. Und er ist froh, die unmittelbare Umgebung nur selten verlassen zu müssen. Lissabon ist der Rettungsort nach Jahrzehnten aufreibender Enge und Hysterie in Manhattan. Trump, die AIDS-Panik der 80er Jahre, vor allem aber der 11. September 2001 tauchen in den Reflexionen des einsamen Müßiggängers immer wieder als Schreckensvisionen auf.
Weit von uns entfernt stieg am südlichen Ende der Insel noch immer die große schwarze Wolke mit dem Flammenrot in ihrem Inneren, genau an der Stelle des Horizonts auf, an der vor ein paar Tagen und später dann vor Wochen die beiden Türme gestanden hatten. In Cecilias Träumen näherten sich die Flugzeuge im Tiefflug und rasten in einen Turm und danach in den anderen, so wie man es im Fernsehen sah. Wir erlebten das Ende der Welt direkt am Bildschirm des Fernsehers.
Muñoz Molina nimmt die Innenperspektive seines sich von der Umwelt abschottenden Helden ein, der sich nächtelang von den flirrenden Bildern der Nachrichtensender berieseln lässt. Dadurch dringt das Zeitgeschehen in die Altbauidylle ein. Dürren in Afrika, der Ansturm verelendeter Migranten auf die Festung Europa, die Klimakrise. Auch Immobilienspekulation und Gentrifizierung im einst so beschaulichen Lissabon kann der Erzähler nicht ausblenden. Er und seine Frau sind schließlich Teil davon.
Er habe geglaubt,
so ein alter Freund des Paars aus New York, bei einem Kurzbesuch.
Cecilia und ich seien nach Lissabon gezogen, um uns von der Welt zurückzuziehen. Doch jetzt sei ihm klar geworden, dass wir in eine Hauptstadt des Immobilienhandels gezogen sind, a real estate boomtown.
Willi Zurbrücken hat Munoz Molinas sanft dahingleitende Sätze in ein klares, ruhiges Deutsch gebracht. Der Schriftsteller ist ein Meister im Beschreiben von Zuständen, Atmosphären und in der Beobachtung von Personen, so wie Cecilia ihre Versuchsratten und deren Stressresistenz analysiert, so observiert der in Gesellschaft ungelenke Einsiedler die wenigen Menschen, mit denen er in Kontakt kommt. Den drahtigen jungen Handwerker, der mühelos sein Internet anschließt, oder die Partygesellschaft bei einem Immobilienverkaufsevent. Tage ohne Cecilia ist ein ungeheuer feingewebter Text. Die intensive Selbstbespiegelung eines leicht kauzigen, alternden Typen, den die Katastrophenwelt da draußen kaum tangiert. Ein Roman so melancholisch wie witzig, am Puls der Gegenwart und doch ganz zeitlos, existenziell und berührend.
Dirk Fuhrig über Antonio Munoz Molina, Tage ohne Cecilia. Aus dem Spanischen von Willi Zurbrücken, Penguin Verlag, 272 Seiten, 25 Euro. Die literarische Gattung des Reiseromans hat klassischerweise zwei Komponenten, Raum und Zeit. Der spanische Schriftsteller Juan Gómez Bárcena hat nun einen Roman geschrieben, in dem sein Protagonist nicht nur viele Meilen zurücklegt, sondern auch durch mehr als 4 Jahrhunderte reist. Er bricht zur Zeit der spanischen Konquista auf, und seine Odyssee führt ihn bis in die Gegenwart. Viktoria Eglau stellt das Buch vor.
Der Roman »Auch die Toten« erzählt die Geschichte einer Verfolgungsjagd. Juan, ein einfacher spanischer Soldat, der nach der Eroberung des Aztekenreichs irgendwo in Neuspanien, also im heutigen Mexiko, eine heruntergekommene Schenke betreibt, erhält einen wichtigen Auftrag. Er soll einen rebellischen Indigenen schnappen. Auch er heißt Juan. Zwar versprechen die königlichen Gesandten dem Soldaten viele Goldmünzen, aber was genau der Indio Juan, wie er im Roman genannt wird, verbrochen hat, sagt man ihm nicht. Ohne Enthusiasmus, eher widerstrebend, lässt der Spanier seine indigene Ehefrau in der Schenke zurück, steigt aufs Pferd und reitet los ins Ungewisse.
Er kann jetzt nur noch vorwärts gehen. Ohne zurückzublicken, ohne Fragen zu stellen. Nach Norden, immer nach Norden. Vor ihm ist nur der Indio Juan. Er muss ihn festnehmen, um jeden Preis. Er muss ihn, falls nötig, töten, auch wenn er nicht weiß, warum. Er muss den Indio Juan finden, auch wenn er nicht weiß, ob er sein Schwert wird ziehen können. Auch wenn er nicht weiß, was er tun wird oder was er sagen wird, sobald er ihn gefunden hat. Er muss den Indio Juan finden und glauben, dass er dadurch die Welt rettet. Denn nur wer die Welt rettet, hat eine Rechtfertigung dafür, seine Seele geopfert zu haben.
Auf seinem Weg trifft der Soldat Menschen, die den Indio Juan kennengelernt haben, und bekommt von ihnen bruchstückhafte Informationen über den Menschen, dem er auf den Fersen ist. Er erfährt, dass Juan als Kind zum Entzücken der spanischen Missionare den Katholizismus in sich aufgesogen hat und die Anbetung aztekischer Götter durch seine eigene Familie bekämpft hat. Doch aus dem von den Priestern verehrten, hochintelligenten Musterschüler wird in den Augen der Kirche und der Krone ein Rebell und Ketzer, als er es wagt, die Bibel aus dem Lateinischen ins Spanische zu übersetzen. Während der Soldat in Raum und Zeit voranschreitet, er durchquert nicht nur schier endlose Weiten, sondern auch mehr als 4 Jahrhunderte, verändert der Mann, den er sucht, seine Rolle und sein Antlitz. Aus dem Ketzer wird ein Prophet, dann ein ausbeuterischer Großunternehmer, später ein Revolutionär und schließlich ein Mafioso. Romanautor Juan Gómez Bárcena erklärt die wundersame Verwandlung.
Ich wollte über die Geschichte des Kapitalismus schreiben. Eine Geschichte, die man am Beispiel Mexikos gut erzählen kann. Und ich hatte die Idee, dass eine einzige Figur uns auf geradezu fantastische Weise alle Epochen des Kapitalismus nahebringen kann. Er und sein Verfolger, der Soldat Juan, reisen durch Raum und Zeit. Der Mann, der anfangs der Indio Juan ist, trägt immer neue Masken. Denn die Mächtigen wechseln die Masken, um sich an der Macht zu halten. Es ist eine nie endende Kolonisierung und Unterdrückung.
Bárcena erzählt von der Versklavung der indigenen Völker durch die spanischen Konquistadoren, von enteigneten mexikanischen Bauern, die in Fabriken schuften, von Revolutionsführern, die grausam und skrupellos werden, von armen Migranten auf dem Weg in die USA, von Schleppern und Frauenmördern und schließlich vom Rassismus Donald Trumps. Der Autor nennt seinen Roman ein benjaminsches Projekt, in Anspielung auf den Philosophen Walter Benjamin, Verfasser von Kapitalismus und Religion.
Meine Idee war, von den Verlierern der Geschichte zu erzählen, mitfühlend auf sie zu schauen und sie aus der Anonymität zu holen, um sie in gewisser Weise zu erlösen.
Den Romantitel »Auch die Toten« hat Bárcena einem Zitat Benjamins entnommen. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Interessant und auch irritierend ist, dass der spanische Soldat, der den Indio Juan verfolgt, eine zutiefst menschliche Figur ist, das Gegenteil eines bösen Unterdrückers. Wir lernen ihn mit all seiner Unsicherheit, seinen Zweifeln und seinem Mitgefühl kennen. Der Verfolger wird zum Sympathieträger. Der Verfolgte dagegen bleibt ein unerreichbares Phantom. Die Metamorphosen des Indio Juan erstaunen den Soldaten Juan und bringen ihn zum Nachdenken, genauso wie uns die Lesenden. Gemeinsam mit der Romanfigur durchleiden wir auch die endlos scheinende Odyssee durch eine Wüstenlandschaft, die der Autor auf zugleich beklemmende und faszinierende Weise immer wieder neu beschreibt.
Der Hunger ist ein Ort, der bis dort geht, wohin das Auge reicht. Der Hunger ist eine Landschaft aus rauen Umrissen und konzentrischen Richtungen. Ein Stachel, der in seinen Schläfen pocht. Juan bewohnt diese Landschaft. Er begreift, die Augen voller Sonne und Stein, dass er sie nie durchqueren wird. Der Horizont scheint mit jedem Schritt zurückzuweichen. Wie ein Fieber, das sich in alle Richtungen ausdehnt. Man muss das Pferd durch die Trümmerberge ziehen. Durch den Schwindel des Dursts und durch die Tage und Nächte, so wie jemand sich im Inneren eines Kalenders verirrt.
Auch die Toten ist ein sozialkritischer Abenteuer- und Reiseroman mit Anklängen von Western und Roadmovie. Der Autor hat sein ambitioniertes literarisches Experiment schlüssig umgesetzt und führt die Leser mit sprachlicher Eleganz und Selbstverständlichkeit durch die Jahrhunderte. Lesenswert ist der Roman vor allem auch wegen der vielen Mikrogeschichten, in denen Menschen am Rande des Weges und der Geschichte Gesicht und Stimme bekommen, was im benjaminschen Sinne wohl zumindest ein wenig Erlösung bedeutet.
Victoria Eglau über Juan Gómez Bárcena, Auch die Toten. Aus dem Spanischen übersetzt von Matthias Strobel, Sezession Verlag, 450 Seiten, 38 Euro. Eine lyrische Zeitreise unternommen hat Thomas Ottfried Höllmann, langjähriger Professor für Sinologie und Ethnologie in München und derzeitiger Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er hat chinesische Gedichte aus 1400 Jahren übersetzt und herausgegeben. Eine kleine Anthologie ist entstanden, in der Stimmungslagen im Spannungsfeld zwischen Erwartung und Melancholie variiert werden. Das Spektrum reicht von der Niedergeschlagenheit bis zur Schwermut, von der Grübelei bis zur Traurigkeit, vom Kleinmut bis zur Weltenangst. Zuweilen wird auch der Kater nach einer durchzechten Nacht geschildert und häufig ein Verlust beklagt, das Verlassen der Heimat, die Einbuße von Status und Besitz oder die Trennung von nahestehenden Menschen. Ich habe Thomas Höllmann gefragt, warum er ausgerechnet 60 Gedichte in diesem Band versammelt hat.
Die Zahl 60 hat in China eine große symbolische Bedeutung. Auch die Zeit wurde in einem 60er-Zyklus gemessen und die Lebensspanne eines Menschen betrug nach allgemeiner Erwartung auch 60 Jahre. Um das in dem Maße der Komplettheit in irgendeiner Form anzudeuten, habe ich die Zahl ausgesucht.
Sie haben der kleinen Sammlung dieser 60 Gedichte jetzt einen Titel gegeben, Erwartung und Melancholie. Was für Stimmungslagen werden denn in diesen Gedichten beschrieben?
Also ich muss natürlich offen gestehen, dass die Erwartung groß ist, die Melancholie aber noch größer. Melancholie ist eines der ganz zentralen Themen in der chinesischen Dichtung, ebenso wie die Vergänglichkeit beispielsweise oder die Freundschaft. Und der Blick in die Zukunft der nicht ungetrübte Blick in die Zukunft hat immer eine große Rolle gespielt. Andererseits gibt es natürlich auch Erwartungshaltungen. Der positive Blick von der Gegenwart aus weg in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und diese beiden Gegenpole sollten dann letztlich den Rahmen abstecken für dieses Bändchen.
Wir rutschen ja jetzt ein bisschen in diese Jahreszeit, die sich anbietet für die Melancholie, in den Herbst. Die Schilderungen von Melancholie in den Gedichten, ist die auf diese Jahreszeit beschränkt oder gibt es da auch melancholische Stimmungen durchaus im Frühling oder im Sommer?
Melancholisch kann man das ganze Jahr über sein. Aber es gibt schon eine enge Verbindung zwischen Melancholie und Herbst. Genauso wie der Frühling mit der Morgensonne und der Jugend in Verbindung steht, steht der Herbst in Verbindung mit der Abenddämmerung, dem Affengebrüll, dem Alter und eben der Melancholie.
Gibt es dieses Wort Melancholie überhaupt im Chinesischen?
Es gibt mehrere Begriffe, die wir mit Melancholie übersetzen können. Keiner dieser Termini allerdings hat die gesamte semantische Weite wie die Melancholie. Es gibt ja ein häufig verwendetes Zeichen, sehr, sehr bildhaft, besteht aus zwei Elementen, dem Herzen und dem Herbst. Möchte man natürlich gerne annehmen, dass hiermit auf die herbstliche Emotion, auf die Melancholie angespielt wird, aber das ist in Wirklichkeit nicht so, sondern da geht es in erster Linie um die Lautgebung des Zeichens.
Jetzt versammeln Sie in dieser Auswahl Dichter und Dichterinnen aus dem Jahr 221 vor Christus bis zum Jahr 1279. Warum haben Sie ausgerechnet diesen Zeitraum gewählt für die Dichter, die Sie übersetzt haben?
Das sind im Wesentlichen politische Erscheinungen. Einerseits die Reichseinigung unter Kaiser Qin Shi Huangdi und dann die Übernahme der Macht durch die Mongolen. Nichtsdestotrotz kann man das Ganze auch in irgendeiner Form als poetische Einheit verstehen. Es hat sich in der Zeit relativ wenig verändert. Große Umbrüche auf der einen Seite oder Epigonentum auf der anderen Seite kamen dann in der Zeit danach.
Jetzt gibt es 44 Dichter in diesem Band und 16 Frauen. Frauen, die gedichtet haben. War das normal in der Zeit?
Es war sicherlich nicht die Regel. Man muss sich vorstellen, dass ein Großteil der Bevölkerung Analphabeten waren. Und die Analphabetenrate war bei Frauen noch sehr viel höher. Dichten hatte was mit sozialem Status zu tun. Einen Status, den die meisten Frauen nie erlangen konnten. Deswegen ist in den großen Anthologien nur eine ganz, ganz kleine Zahl von Frauen vertreten. Da geht es nicht um 16 zu 44, sondern da geht es vielleicht um 3% zu 97%. Ich habe aber ganz bewusst Gedichte auch von Frauen ausgesucht, weil es da wunderschöne Texte gibt.
Sie beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten mit der chinesischen Kultur und eben auch der Dichtung. Wie sind Sie auf diese Autoren und Autorinnen gestoßen?
Also ich musste natürlich recherchieren. Einige Texte sind noch nicht in fremde Sprachen übertragen worden. Die Mehrzahl schon. Ich verwende auch Außenseiter, aber primär doch die bekannteren Dichter. Ich selbst bin zur Dichtung erst gekommen, als mein 60. Geburtstag anstand. Und dann habe ich meinen ersten Gedichtband über die Vergänglichkeit gemacht. Hat also auch was mit Selbstfindung zu tun.
Sie hatten ein Gedicht angesprochen, das Sie gerne noch im Original lesen würden und in der Übersetzung. Wollen wir das mal machen?
Das kann ich sehr gerne tun. Das ist ein sehr berühmtes Gedicht von Wan Wei und ist entstanden ungefähr um das Jahr 750 herum. Lu Chai, Kung Shan Bu Jian Ren, Dan Wen Ren Xiang, Fan Liang Ru Shen Lin, Fu Zhao Qing Tai Shang. Hirschgehege. Niemand zu sehen in der Bergeinsamkeit. Nur ferne Stimmen dringen an mein Ohr. Über den tiefen Forst senkt sich die Abendsonne und wirft ihr Licht aufs grüne Moos.
Erwartung und Melancholie. 60 Gedichte aus dem alten China. Zweisprachig, Chinesisch und Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Thomas O. Höllmann. Urs Engler Verlag, 150 Seiten, 14 €. Und zum Ende noch eine besonders erfreuliche Nachricht. Die aus Kiew stammende und in Berlin lebende Autorin Katja Petrovskaja wird mit dem Menschenrechtspreis 2022 ausgezeichnet. Im Mittelpunkt ihrer literarischen Arbeit steht die Würde des Menschen, heißt es in der Begründung. Ohne Katja Petrovskajas vielseitiges Engagement wüssten wir weit weniger über die Ukraine. Ihr öffentliches Wort habe in hohem Maß dazu beigetragen, dass die ukrainische Gesellschaft als handelndes Subjekt wahrgenommen wird. Verliehen wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis von der Kölner Gerhard und Renate Baum Stiftung. Katja Petrowskajas Bücher sind im Surkamp Verlag erschienen, zuletzt Das Foto schaute mich an. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin trifft DART auf Dimorphos. Das ist nicht eine neue Folge der Percy-Jackson-Buchserie, in der Titanen, Götter und menschliche Superhelden miteinander ringen, sondern ein Bericht darüber, wie mittels einer NASA-Sonde die Asteroidenabwehr geprobt wird. Nichts für empfindliche Ohren. Am Mikrofon war Carsten Huck.